Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hi, hier ist der Kompressor-Podcast. Ich bin Timo Grampes und wir sprechen heute die ganze Zeit nur über ein Thema und das ist die politische Dimension von Dreadlocks. Es geht um eine Ausladung, die meisten dürften es mitbekommen haben, auf einer Fridays for Future-Demo in Hannover hätte die weiße Musikerin Ronja Maltzahn auftreten sollen, aber Fridays for Future Hannover hat sie ausgeladen. Der Grund, ihre Dreadlocks. Dreadlocks seien bei weißen Menschen eine Form der kulturellen Aneignung. Das ist die Begründung. Und Fridays for Future Hannover argumentiert in einem ausführlichen Statement: Mit der Versklavung schwarzer Menschen aus afrikanischen Ländern und Indien, die Dreadlocks in die USA gebracht und als Widerstandssymbol in Bürgerrechtsbewegungen schwarzer Menschen gebracht hätten. Fridays for Future hat seine Position da auch bekräftigt, sich aber zugleich entschuldigt für ein Angebot, nämlich, dass Ronja Maltzahn doch auftreten könne, wenn sie sich die Dreadlocks vorher abschneiden ließe. Über die politische Dimension von Dreadlocks spreche ich mit Maimuna Dja. Sie ist Journalistin, Afrikanistin und Ethnologin und das ist für dieses Thema nicht ganz unerheblich. Sie macht anderen Menschen Dreads. Hi.
Guten Tag.
Weiße streiten über Dreadlocks. Welche Frage stellt sich Ihnen zuerst?
Also wenn ich jetzt so die Stellungnahme von Fridays for Futures höre, dann stellt sich mir erstmal die Frage, warum sie so weit ausholen, da einfach die ganze Argumentationsschiene falsch ist. Dreadlocks haben überhaupt nichts mit Indien zu tun und auch nichts mit aus Indien verschleppten Menschen. Ja, Dreadlocks werden nur von Menschen aus dem karibischen Raum, manchmal auch aus der Diaspora, also aus dem europäischen Raum getragen. Aber wenn es sich um Dreadlocks handelt, dann bezieht sich die Bezeichnung auf die Frisur, die die Rastafari in Jamaika tragen. Und diese Frisur ist inspiriert von den Mau Mau in Ostafrika und hat mit Indien überhaupt nichts zu tun. Und dann kommt noch dazu, dass es die Frage erstmal primär ist, von was sprechen wir? Sprechen wir davon, dass sich weiße Menschen die Haare nicht verfilzen lassen dürfen? Natürlich dürfen sie das. Aber wenn sie die Frisur Dreadlocks nennen, dann müssen sie sich auch auf den Kampf, den diese Bewegung getragen hat, beziehen. Oder zumindest Stellung dazu beziehen. Wie diese Künstlerin jetzt ihre Frisur nennt, habe ich so weit jetzt nicht mitbekommen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, gelesen zu haben, dass sie selbst ihre Haare als Dreadlocks bezeichnet. Deswegen ist die Diskussion schwierig geführt. Da, finde ich, muss man eher darauf schauen, wieso sich diese Fridays for Future Organisation in diesem Rahmen nicht vor der Einladung Gedanken gemacht hat und das nicht vorher schon mit ihr diskutiert hat, dann zu fordern, dass sie sich die Haare abzuschneiden hat, das ist keine gute Argumentation.
Aber würden Sie denn dem Argument folgen, kulturelle Aneignung?
Wenn sie die Haare als Dreadlocks bezeichnet, natürlich. Dann wäre es ein Form oder ein Fall von kultureller Aneignung, wäre sie eine Dreadlocks-Trägerin, die ihre Haare Dreadlocks nennt, sich aber nicht zu Rastafari zugehörig fühlt, dann wäre das für mich kulturelle Aneignung. Wenn sie sagt, ich trage verfilzte Haare, weil ich finde die Frisur schön, auch wenn mir da ganz viele Menschen nicht zustimmen werden, kann ich da erstmal nichts dazu sagen, weil wenn sie sagt, das sind verfilzte Haare, okay, dann bezeichnet sie die Haare so.
Aber ist dann demnach jetzt die Ausladung, die erfolgt ist, aus Ihrer Sicht nachvollziehbar oder nicht nachvollziehbar?
Also ich glaube, da muss die Diskussion erstmal anders geführt werden. Aber wir sind da noch ganz am Anfang, weil es sich dort unterschiedliche Positionen gegenüberstehen. Die eine Position, die eben der Meinung ist, es handelt sich um kulturelle Aneignung. Sobald irgendein Mensch verfilzte Haare trägt und nicht POC ist, was ich als falsch empfinde, weil ich da auf die Sprache gucke und denke, dass es vor allem darum gehen sollte, auf was bezieht sich die Person und ist sich die Person aber über die Historie dieser Frisur bekannt. Und das ist viel wichtiger. Wenn sie sich nicht darauf bezieht, sei es ihr geschenkt. Aber dann sollte sie sich trotzdem, und das ist jetzt ihre Verantwortung als verfilzte Haareträgerin, sie muss sich trotzdem mit der Geschichte dieser Frisur auseinandersetzen und damit auseinandersetzen, dass es eine große Mehrheit an Menschen gibt, die diese Frisur getragen hat und dafür gestorben ist, ins Gefängnis gekommen ist, psychiatrisch eingewiesen wurde. Wir hatten erst letztes Jahr einen Fall in Jamaika, wo einer jungen Frau von einer Polizistin der Kopf geschoren wurde und die Haare abgeschnitten wurde. Es gibt heute noch Leute, die aufgrund dieser Frisur diskriminiert werden, Rassismus erleben und so weiter und so weiter und so weiter, auch institutionalisiert werden, immer noch in Jamaika oder in anderen Teilen der Welt.
Und ist es das, worüber Sie reden mit Menschen, die zu Ihnen kommen, mit weißen Menschen und sagen, ich hätte gern Dreads von dir?
Natürlich. Also wenn jemand zu mir kommt und keine POC ist und Dreadlocks möchte, ich würde niemanden einfach so wegschicken und sagen, das mache ich nicht. Aber mir ist es wichtig, wenn jemand zu mir kommt, dass ich weiß, dass sich die Person mit der Geschichte auseinandergesetzt hat, mit dem, woher das kommt und sich dem Kampf bewusst ist und irgendwo auch eine Form von Solidarität mit diesem Kampf zeigt. Wenn das nicht gegeben ist und es sich hier wirklich nur um Konsum handelt, dann mache ich den Leuten nicht die Haare. Aber das würde ich auch bei einer Afro-Person nicht machen. Und ich denke, das Problem bei diesem Fall von Fridays for Future und dieser Künstlerin ist zunächst einmal, dass man merkt, dass auf beiden Seiten Bildungslücken existieren zu diesem Thema.
Aber die konnten Sie ein bisschen schließen, glaube ich, jetzt in den vergangenen Minuten. Auch wenn ich noch gerne zu Fridays for Future doch eine Abbiegung machen würde. Denn was man ja jetzt gesehen hat, ist, dass das für Rechtsaußen teilweise eine willkommene Gelegenheit ist, mal abzurechnen, offenbar, mit Fridays for Future. Und da kursieren Memes, die eben Carola Rakete, die Seenotretterin, zeigen, die Dreads hat und wohl schon öfter aufgetreten ist für Fridays for Future nach dem Motto, das passt ja nicht zusammen und da gibt es Häme. Was macht diese Diskussion jetzt mit Fridays for Future und den Zielen und diese Schadenfreude, die grassiert? Hat sich Ihr Blick auf Fridays verändert?
Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also ich würde eher sagen, dass man sehen kann, dass die Bewegung versucht, so viele diverse Themen wie möglich auch mit zu berücksichtigen. Und ich meine natürlich, das sind auch junge Leute, die noch ganz am Anfang auch viele stehen. Und ich muss sagen, natürlich werden die Rechten das nutzen, um dann da ihre Propaganda von irgendwie Blödheit weiter zu verbreiten. Aber ich finde, gerade bei Fridays for Future ist es ganz wichtig, darauf zu schauen, dass das eine junge Bewegung ist, die von sehr jungen Menschen auch mitgetragen wird, die noch ganz am Anfang stehen. Natürlich finden wir dort Bildungslücken und natürlich werden die auch mal straucheln. Aber das ist keine Einladung, die jetzt irgendwie zu bashen, egal von welcher Seite man kommt.
Danke, Maimouna Jah. Maimouna Jah war das, Journalistin, Afrikanistin und Ethnologin. Und wir haben noch eine zweite Perspektive und das ist die von Lars Distelhorst. Der ist Professor für Sozialwissenschaften, hat einen Diversity-Schwerpunkt und er ist Autor einiger Bücher, unter anderem vom Werk Kulturelle Aneignung. Ja, Stichwort kulturelle Aneignung. Wie ist der, nennen wir ihn Fall, der aktuelle Fall denn aus Ihrer Sicht zu bewerten?
Ja, wenn man sich sowas anschaut, finde ich persönlich, da bin ich vielleicht Wissenschaftler, ist immer sehr wichtig, zunächst einmal zu fragen, okay, kulturelle Aneignung nach welcher Definition? Und es gibt eine relativ verbreitete Definition, die bedeutet, kulturelle Aneignung liegt dann vor, wenn Kultur A von Kultur B etwas nimmt, dabei Kultur A, Kultur B an Machtpotenzial stark überlegen ist, es sowas gibt wie eine koloniale oder eine Ausbeutungsgeschichte und, das muss noch hinzukommen, Kultur B dazu ganz klar Nein gesagt hat, also gesagt hat, wir wollen das nicht. Ja? Und dann bügelt Kultur A, weil sie mehr Macht hat, über Kultur B drüber und sagt, das nehmen wir uns jetzt aber trotzdem. Das ist so eine Definition, die relativ weit verbreitet ist. Und ausgehend davon ist das mit Blick auf das Thema, das wir jetzt heute diskutieren, gar nicht so einfach einzuordnen. Ja, weil,
ach, ich dachte, jetzt käme noch irgendwie ein Pi ins Spiel und vielleicht noch ein Gamma, aber wir hätten eine Lösung.
Nee, ich glaube, ganz so leicht ist es nicht. Es ist halt, wenn man es von dieser Definition ausgehend betrachtet, wäre die Frage zu stellen, okay, der Vorwurf kultureller Aneignung wurde erhoben. Wer hat den jetzt geäußert, gegen wen? Und hier wäre eben die Frage zu stellen, ist der geäußert worden von schwarzen Menschen, die bei Fridays for Future aktiv sind? Mhm. Oder ist der von weißen Menschen geäußert worden, die sich das, die da sozusagen diesem Statement vorgreifen und dieses Statement antizipieren? Ich würde vermuten, dass es eher Letzteres gewesen ist. Wissen tue ich das natürlich nicht. Aber wenn es so gewesen ist, dass ein solches so kategorisch formuliertes Statement dann wiederum von weißen Personen in Stellvertretung schwarzer Menschen formuliert wird, ist es kompliziert. Denn da stellt sich natürlich auch die Frage, wer hat dieses Sprechen legitimiert?
Aha, da stellen sich erstmal diverse Recherchefragen. Wer spricht eigentlich, wer spricht für wen? Hier bräuchte man noch mehr Aufklärung, um aus Ihrer Sicht dann am Ende sich der Frage annähern zu können, ist das überhaupt kulturelle Aneignung? Kann es
ja,
das
genau
sein?
Ich habe mir das vorher angeschaut, das macht ja schon einen wesentlichen Unterschied. Und die Position schwarzer Menschen zu Dreadlocks sind, zumindest ausgehend von meiner Recherche, sehr verschieden. Es gibt Menschen, die sagen, für mich ist das in Ordnung. Es gibt andere, die sagen, ich finde das in keinster Weise in Ordnung. Kolonialismus und Rassismus haben ausgereicht, Finger weg von dieser Frisur. Und das ist eine Komplexität, die man verschwinden lässt, wenn man sich jetzt einfach dahinstellt und man spricht für andere Menschen, die man im Zweifelsfall gar nicht gefragt hat. Und sagt, so ist es.
Wie erklären Sie sich denn, dass die mediale Debatte ganz gut explodiert und dass, naja, dann zahlreiche Memes grassieren und dass irgendwie so ein Subtext da drin steckt nach dem Motto, seht ihr mal, wir müssen dieser Bewegung und diesen jungen Menschen jetzt mal auch mal ein paar Grenzen setzen. So sind die, so fanatisch sind die. Das ist ja ein Move, den man jetzt klar beobachten kann.
Ja genau, das betrifft ja nicht nur diese Debatte. Mit ähnlichen Vorwürfen wird ja auch die aktuelle Rassismus- und Sexismus-Debatte in Deutschland regelmäßig überzogen, dass sie völlig das Maß verloren hat und Ähnliches. Ich denke, was im Moment passiert und wovor viele Leute große Angst haben, ist, dass sich Machtverhältnisse verändern. Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund machen mehr als 25% der Bevölkerung aus. Dann haben wir irgendwie eine junge Generation, die massenhaft auf die Straße geht, um gegen die ökologische Krise zu demonstrieren und das auch sehr erfolgreich tut. Da verschieben sich also Machtverhältnisse. Und wenn sich Machtverhältnisse verschieben, verschieben sich Normen, dann verschieben sich Privilegien und wer wo in der Gesellschaft positioniert ist. Und ich glaube, das löst bei vielen Menschen große Angst aus. Und von daher kommen natürlich immer gerade die Dinge, die durchaus zwiespältig sind, dann besonders in die Medien, zum Beispiel sowas wie jetzt bei Fridays for Future, weil das eben erlaubt, diese Bewegung als etwas darzustellen, was völlig unmöglich ist. Und dann wird das irgendwie ridikulisiert. Und im Grunde genommen ist es natürlich ein Versuch, die fortzuführen. Ja? Und das hat, glaube ich, vor allen Dingen was mit einer Angst vor Veränderung zu tun, für die solche Bewegungen stehen.
Wie ordnen Sie denn ein, die Forderung oder diese Rechnung, lässt du dir die Haare abschneiden? Wenn du das jetzt machst, dann kannst du doch auftreten. Das ist ja dann wieder die andere Seite. Dafür hat sich Fridays for Future entschuldigt. Das muss man ganz klar sagen in einem sehr ausführlichen Statement. Nichtsdestotrotz war das ja erstmal der Gedanke, so könnte es doch noch gehen.
Also die Entschuldigung habe ich auch gelesen. Die war ja sehr ausführlich. Von daher sollte man es jetzt nicht so hinstellen, als hätte es die Entschuldigung nicht gegeben oder so. Da hat sich ja offensichtlich jemand vergaloppiert, aber ist dann eben auch zurückgerudert. Das zeigt vielleicht ein bisschen auch so ein Problem in der Debatte auf. Kulturelle Aneignung wird klassischerweise ja auch mit Rassismus verknüpft, ja, oder ist mit Rassismus verknüpft. wenn man einer Person kulturelle Aneignung vorwirft, wirft man ihr also auch Rassismus vor. Von daher ist es natürlich unsinnig, einer Person zu sagen, okay, wenn du dir die Haare abschneidest, darfst du dann kommen. Denn wenn man de facto einen Rassismusvorwurf ausgesprochen hat, dann verändert sich das natürlich nicht dadurch, dass diese Person sich eine andere Frisur macht. Ja? Und da zeigt sich, dass man vielleicht mit einem solchen Vorwurf auch nicht ganz so schnell bei der Hand sein sollte, denke ich. Denn das ist ziemlich happig, wenn man das einem Menschen vorwirft. Ja? Und da sollte man doch auch in der Lage sein, weiß ich nicht, das dann im Zweifelsfall auch zu begründen und im Zweifelsfall auch an Äußerungen dieses Menschen irgendwie nachzuvollziehen und zu beweisen.
Wie können wir jetzt rausgehen aus dieser Geschichte? Also vermutlich, und es hatte etwas Schräges, ich gebe es zu, als ich heute auf dem Weg hier zur Arbeit war, wir haben Krieg. Die ganze Welt verändert sich, uns alle beschäftigt das. Und wir hatten vielleicht das erste Mal wieder so eine Debatte, die überall aufploppt. Und dann ging es hier rum, ohne es auch wegreden zu wollen. Aber wird überhaupt etwas jetzt daraus bleiben? Oder ist das so ein kleiner Hochplopper zwischendurch, auch wenn Sie das vergleichen mit anderen Debatten dieser Art?
Ich würde mal vermuten, das ploppt hoch und geht dann auch wieder unter. Vor kürzerer Zeit gab es eine sehr ähnliche Diskussion mit Blick, glaube ich, auf die, ich glaube, es war die Oper in Hannover, wo eben auch darüber diskutiert wurde, dass da die TänzerInnen eben Dreadlocks hatten. Es waren auch weiße Menschen. Man kann sich natürlich die Frage stellen, warum ploppt etwas in Anführungszeichen verglichen mit dem Ukraine-Konflikt so Kleines in den Medien plötzlich so hoch und kann sich da medial durchsetzen gegen etwas, was ja wirklich von einer relativ apokalyptischen Dimension ist. Das ist eine Frage, die kann ich natürlich auch nicht beantworten, aber es sagt vielleicht einiges über den Angsthaushalt unserer Gesellschaft aus, dass die Angst vor Krieg im Zweifelsfall genauso groß ist wie die, also, oder andersrum gesagt, dass die Angst davor, dass sich diese Machtverhältnisse ändern könnten, die wir in der Gesellschaft haben, vielleicht in etwa genauso groß ist wie die Angst, die die Leute vor Krieg haben.